Das größte Problem in der Kommunikation ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten.
Und damit willkommen zurück zu unserer nächsten Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk. Ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und ich übergebe einmal kurz an meinen Kollegen Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg zur Verfügung steht.
Und dann nochmal herzlich willkommen von mir.
Gewaltfreie Kommunikation. Das hört sich ja schon wieder fast ein bisschen langweilig an. Hol mich mal ab. Wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema?
Ja, wir überlegen uns ja im Vorfeld der Folge immer, über was bewegt uns gerade und über was wollen wir denn sprechen. Und gewaltfreie Kommunikation ist, glaube ich, ein Thema, was uns seit Jahren beschäftigt, was er noch nie so wirklich loslässt, weil ganz oft entstehen ja Konflikte in Liebesbeziehungen oder anderen zwischenmenschlichen Beziehungen durch eine fehlerhafte Kommunikation. Und die gewaltfreie Kommunikation hilft uns halt, Konflikte zu entschärfen oder Konflikte überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wer diese gewaltfreie Kommunikation beherrscht, führt, glaube ich, ein deutlich entspannteres Leben.
Okay, dann würde ich sagen, bevor wir dazu kommen, wie man Kommunikation richtig gestaltet, lass uns doch mal zu ein paar Beispielen kommen, was man vielleicht vermeiden sollte in der Kommunikation. Aber so ein Best-of an Sachen, die schon mal richtig gegen die Wand gefahren sind. Fang mal an, möglichst viel immer und niemals einbauen. Am besten mit noch ganz viel Du. Du kümmerst dich niemals um das, was ich dir sage. Immer willst du nur, dass es nach deiner Meinung geht. Solche Aussagen. Also richtig gut. Also auf jeden Fall Garant dafür, dass es danach ein bisschen spannend wird.
Ja, direkt auf Angriff gehen. Ne, dass wenn einem was stört, sich nicht noch selbst erstmal reflektieren, warum mich das stört, sondern direkt zu sagen, ey, was bist du für ein Assi? Warum machst du das? Warum hast du das verkackt? Also direkt in diese Du-Perspektive zu gehen, du bist der Böse, du bist der Schlimme. Das ist auch immer sehr gefährlich.
Lange genervt ausatmen und dabei die Augen rollen, ebenfalls sehr großes Highlight.
Ich finde, sich körperlich aufbauen, wie eine Kobra. Um dann zum Gegenschlag auszuholen, ist auch immer nicht so deeskalativ.
Die andere Person darauf hinweisen, dass die eigene Meinung ja auf Fakten beruht und Emotionen hier nicht zu suchen haben.
Sehr gut, ja, hört man ja oft, ne? Ich glaube, das sind auch schon so sehr, sehr viele große Sachen. Also viel mehr fällt mir auch gar nicht ein, weil das sind schon echt große Sachen, die wir da jetzt aufgezählt haben.
Also, was gibt es noch? Natürlich physisch aktiv werden, Leute anfassen oder so ein bisschen wegstoßen oder.
Auch Beleidigung, ja, am Ende des Tages, ne? Wenn man sofort auf einen Beleidigungslevel geht, du Idiot, du whatever, ist auch nicht sonderlich hilfreich und Disput.
Also du bist ja eher so der Fußballer unter uns, aber wenn die sich so auf dem Fußballplatz so gegenseitig beleidigen, da gab es ja auch bei der einen oder anderen wichtigen Meisterschaft oder bei dem einen oder anderen wichtigen Spiel schon mal Beleidigungen, wo dann Leute auch vom Platz geflogen sind, weil es dann körperlich geworden ist.
Na, Robert Andrich hat ja auch jetzt auch gesagt, naja, natürlich beleidige ich immer auf Englisch. Der Gegner soll es ja auch verstehen.
Macht ja auch Sinn, ne? Also an der Stelle ist auch der einzige Typ, der gar kein Auto besitzt. Mit dem habe ich mich voll identifiziert, weil der gar kein Auto fährt. Der ist früher immer ÖPNV gefahren und jetzt lässt er sich häufig mit dem Taxi irgendwo hinfahren, aber der besitzt kein eigenes Auto, fand ich sehr. Aber unabhängig davon, kommen wir zurück. Also, ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Do's und Don'ts, so von oben herab, also so andere bemitleiden in der Kommunikation, mit denen man eigentlich auf einer Augenhöhe steht. Also so vor allen Dingen merke ich es häufig bei Leuten, die über ihren Partner oder irgendwie wichtige Geschäftspartner oder so reden.
Ja, selbst wenn du über den anderen stehst, weil du jetzt vielleicht der Vorgesetzte oder so bist, wenn du dieses von oben herab spielst und diese arrogante Auftreten, ist es auch nicht förderlich. Meine Frau hat das jetzt erzählt, dass da ein Assistenzarzt, der seit genau einem Monat Assistenzarzt ist, sie diese Woche dreimal gefragt hat, wer bist denn du eigentlich? So wäre ja auch genau
Stark.
mein Fall von Kommunikation.
Bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Hier hat jemand die Null gewählt. Na gut. Also kann man sich wahrscheinlich alles sparen. Also wir merken schon mal, dass es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, wie Kommunikation im Idealfall nicht laufen sollte. Und dann wiederum gibt es natürlich auch sehr gute Beispiele dafür, wie Kommunikation funktionieren kann. Und ich mache hier mal einen ganz kurzen Abriss von so ein paar Basics. Grundsätzlich vermeidet man im Idealfall das Du oder das Sie oder das Ihr, sondern man beschreibt primär aus der eigenen Situation heraus. Und da hat die gewaltfreie Kommunikation in der Psychologie relativ viel Gefallen gefunden, wird auch viel geschult, aber bei weitem noch nicht gut genug umgesetzt. Und sie besteht aus folgenden 4 Schritten. Wir haben eine beschreibende Komponente, dann haben wir das Gefühl, was es in uns auslöst, daraufhin formuliert man ein Bedürfnis und eine Bitte. Also Beispiel, ich nehme jetzt mal was ganz Unverfängliches. Man ist mit der Person, mit der man zusammenlebt, die sollte eigentlich die Küche sauber behandeln und auch mal den Müll rausbringen. Und es sieht alles total unsauber aus. Ja, das wäre ja mal ein ganz entspannte Situation, um jemanden mal anzufangen. Und man kann jetzt reingehen und sagen, guck mal, hey du Arsch, du hast den scheiß Müll nicht rausgebracht, mach das jetzt. Kann man machen. Funktioniert vielleicht auch in gewissen Fällen, zumindest für eine kurze Zeit. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn man eine Kamera auf unsere Küche richten würde, dann hätte die beobachtet, dass dir tendenziell weniger ordentlich und eher unordentlicher geworden ist und sich auch der Müll über die Zeit angefangen hat zu türmen. Das verwundert mich oder das finde ich schade, weil ich das Gefühl habe, dass wir eigentlich sehr gute Regeln haben dafür, wie wir den Haushalt ordentlich gemeinsam führen wollen. Man kann auch sowas sagen wie, das betrübt mich oder das macht mich traurig, weil ich das Gefühl habe, dass wir normalerweise sehr gut darin sind, an einem Strang zu ziehen und ich das Gefühl habe, dass wir das hier noch nicht ordentlich genug umsetzen können. Mein Wunsch wäre, dass wir das hinbekommen, dass wir hier wieder in eine Regelmäßigkeit reinkommen. Und daher wollte ich dich fragen, ob du mich vielleicht dabei unterstützen kannst oder ob wir das hier vereinfachen können, dass wir das gemeinsam wieder richtig bewegen können. Also wenig du, mehr ich und wir Botschaften, aber nicht dieses klassische Beziehungswir, so wir sollten mal das Fenster zumachen. Das ist nur so ein Beziehungsimperativ, das sollten wir nicht tun, sondern eher, hey, hier geht es um das, was ich dazu fühle. Hier ist das, das liegt nicht daran, weil du irgendwie doof bist oder ein Honk, sondern es ist einfach der Situation geschuldet. Also es geht darum, immer um das Verhalten, darum das Verhalten zu ändern und nicht die Person zu verurteilen. Also das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, die dahinter steht.
Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir werden einen Menschen nicht ändern können, aber ein Mensch kann sein Verhalten halt anpassen, wenn er sich angegriffen fühlt. Und das Erste, was man bei einem Angriff eigentlich erstmal macht, ist eine Verteidigung aufbauen. Also ne, die bekannte Wand, die dann erstmal hochfährt, eskaliert einen Streit ja schnell, vielleicht kennt das ja jeder von euch, dann diskutiert und streitet man über Sachen und man weiß gar nicht mehr, wo der Streit eigentlich mal angefangen hat. Weil man völlig weg von den Fakten geht und rein in der Gefühlsebene unterwegs ist und der anderen, wie zu Anfang beschrieben, gar nicht richtig zuhört, sondern eigentlich nur zuhört, um zu antworten. Und bei der gewaltfreien Kommunikation geht es halt darum, durch dieses Beobachten, dieses Beschreiben, halt die Emotionen erstmal rauszunehmen, dann seine eigene Emotion halt zu beschreiben und damit der andere halt einfach auf seine Ebene zu ziehen und ne, verständlich zu machen, wie man sich selbst halt fühlt.
Und dazu gehört natürlich auch ein relativ großes Maß an einfühlsamen Zuhören, Empathie mit dem anderen und mit sich selbst und natürlich auch der Fähigkeit, die eigenen Gefühle ausdrücken zu wollen, was jetzt auch, glaube ich, einige Hürden sind, die man natürlich an der Stelle auch erstmal überwinden kann oder darf. Was würdest du da mitgeben? Sind da verschiedene Möglichkeiten, wie wir da vielleicht damit anfangen können oder leichte Schritte in die Richtung machen können?
Aber am einfachsten ist es, wenn man solche Sachen erstmal mit Personen übt, in dem Sinne, die einem sehr, sehr nahestehen, wo man sich auch verletzlich zeigen kann, soll und darf, ne? In einer Beziehung zu seinen besten Freunden und das halt nicht direkt mit einem wildfremden Menschen halt probiert, wo man sich vielleicht jetzt nicht unbedingt so verletzlich zeigen möchte, sondern dass man diese verletzliche Seite, die ja dann oftmals auch so als schwach empfunden wird, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden, ob das dann wirklich das richtige Adjektiv dazu ist, das aber halt in einem Umfeld zu öffnen, wo man sich sehr, sehr geschützt fühlt.
Das finde ich total spannend, die Annahme. Weil auf der einen Seite gehe ich komplett mit dir mit, dass wir bei Leuten, die uns näher stehen, uns tendenziell auch leichter öffnen können sollten. Dann wiederum haben auch viele Menschen, die ich kenne, eher mit Menschen in ihrem direkten, engsten Umfeld niederschwellige Konflikte, die ungelöst sind. Ich war jetzt die letzten Tage wieder mit auf jeden Fall ein, zwei Paaren unterwegs, wo ich das Gefühl habe, okay, hier kommen gerade in der gemeinsamen Zeit, die man verbringt, durchaus der ein oder andere Konflikt untereinander zum Vorschein, wo dann vielleicht nicht die einfachste Lösung wäre für diese Leute, dass sie zuerst miteinander sprechen, sondern dass man über, ich sag mal so Bagatelldelikte, ne, irgendein Kollege hat die Kaffeemaschine mal wieder nicht sauber gemacht, also dass man vielleicht mit so einer Kleinigkeit anfängt, die relativ wenig lebensverändernd ist, erst einmal. Außer der Kollege blockiert alle 5 Minuten die Kaffeemaschine, dann gehört er offiziell suspendiert, aber ansonsten, also dass man vielleicht eher vom Kleinen sich zum Großen vorarbeitet und das kombiniert, wenn möglich, dass man das natürlich auch zuerst mit Leuten macht, wo man vielleicht nochmal einen zweiten oder auch dritten Anlauf bekommt, um sich da ordentlich auszudrücken.
Kann durchaus eine sinnvolle Variante sein. Da hast du recht. Was habe ich denn für einen Mehrwert? Also weil wir haben jetzt schon festgestellt, es ist gar nicht so einfach, gewaltfrei zu kommunizieren. Und es ist sicherlich auch keine Sache, die ich jetzt einmal... Ne? Ich kenne jetzt die 4 Schritte, wir haben die jetzt gehört, wir können die auch gerne mal beschreiben. Aber es ist ja nichts, wo ich jetzt sage, hey, jetzt weiß ich 4 Schritte und jetzt bin ich perfekt in gewaltfreier Kommunikation.
Ich glaube, die Annahme hier ist wie folgt. man hat nie eine 100% Chance, dass man das, was man kommuniziert haben möchte, so kommuniziert bekommt, dass der andere das ordentlich aufnehmen kann. Und selbst wenn man das so täte, hat man keine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Person das so aufnimmt, dass das Ergebnis, was da rauskommt, so ist, wie man das möchte. Also viel hätte, wäre, könnte. Kurzfassung ist, wir haben immer nur Wahrscheinlichkeiten, die wir verändern. Oder ich habe relativ früh bei mir in der Kindheit festgestellt, dass in unserem Haushalt, es war alles immer auch sehr rational runtergebrochen, also so vordergründig. Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht irgendwelche Konflikte entstanden sind oder ähnliche Themen. Aber es gab jetzt nicht die Möglichkeit, oder meine Familie neigt da eher so zum Zynischen, zum Sarkastischen, zum Passiv-Aggressiven. Ich glaube, das ist auch so ein richtig deutsches Ding. Oder hat das zumindest in der Vergangenheit getan. Und da ist gewaltfreie Kommunikation, dadurch, dass es halt, wenn es richtig ausgeführt ist, das tut, was es sagt, und zwar gewaltfrei kommuniziert, sorgt es ja erstmal dafür, dass man sich selbst vor einer anderen Person verletzlich zeigt. Und sagt, schau mal, hier war eine Grenze oder hier war irgendwas, was meine Gefühlswelt so stark betroffen hat, dass ich mich jetzt mitteilen möchte und mitteilen muss. Und ich denke, dass das sorgt dann auch wieder für, also wenn die andere Person kein riesiger Arsch ist, sorgt das tendenziell erstmal dafür, dass man auch Gehör verschafft bekommt.
Ich finde einen Aspekt dabei ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Ich habe die Macht dafür in meiner Hand, der Kommunikation. Und ich bin nicht abhängig von der anderen Seite. Das heißt, wenn ich gewaltfrei kommuniziere und der Gegenpart geht nicht darauf ein, habe ich immer noch die Option auch zu gehen. Aber ich kann für mich erstmal die beste Option halt gehen. Das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Selbstreflexion. Okay, was kann ich denn tun, um die Situation zu entschärfen? Bis zum gewissen Punkt halt, ne? Da ist halt gewaltfreie Kommunikation genau das. Also ich kann meine Gefühlswelt beschreiben, ich kann meine Wünsche, meine Bedürfnisse halt äußern und das ohne den anderen anzugreifen. Wenn jemand immer noch auf Angriff ist, dann auf der Gegenseite wirst du das auch nicht ändern können. Aber man kann alles in seiner Macht stehen und dafür tun, dass der Konflikt halt nicht eskalieren. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil oftmals schieben wir ja Verantwortung ganz gern von uns weg. Aber ich mag es, die Verantwortung, die ich tragen kann, auf meine Seite zu nehmen, weil dann bin ich allein dafür verantwortlich, was passiert. Bis zu einem gewissen Maße natürlich.
Ich glaube, es ist besser, tölpelhaft ehrlich zu formulieren, was man fühlt, ohne dabei Leute unnötig zu verletzen, als sich entweder nur in sich selbst zu vergraben oder mit einfachen Methoden Leute anzugehen, Leute zu überfahren, kommunikativ. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, die man eigentlich hat, die da genau fehllaufen. Und wir müssen uns ja auch mal die Frage stellen, wo kommen denn die Kommunikationsmuster her, die wir eigentlich tagtäglich anwenden, und die kommen zum Großteil aus der Welt, wie wir in unserer Zeit als Kinder oder Jugendliche gelernt haben zu kommunizieren. Und das sind alles Methoden, die für eine gewisse Zeit gut genug funktioniert haben. Und mit Druck und mit Aggression kriegt man auch schon regelmäßig genug das, was man haben will, aber halt niemals langfristig. Das sind alles Sachen, die wir hier halt berücksichtigen können.
Ja, und Druck und Aggression lassen uns ja auch keine langfristigen Beziehungen aufbauen. Also langfristig gesunden Beziehungen. Wir können natürlich in so eine Opfer-Täter-Beziehung rutschen. Das ist in der Psychologie ja auch schon aus vielen Seiten beleuchtet. Aber wirklich gesunde Beziehungen entstehen ja nur, wenn jemand sein Gefühl äußern kann. Weil sonst ja auch so oft Gedankenschleifen entstehen, hey, warum weiß der nicht, was ich fühle? Na, aber der kann ja gar nicht wissen, was ich fühle, wenn ich es ihm nie gesagt habe, der anderen Person. Weil man kann ja selbst mal probieren, von anderen Menschen die Gefühlswelt zu lesen. Man kennt das vielleicht oft von, oder ich habe das schon oft beobachten dürfen und müssen, von Personen, denen es psychisch nicht so gut geht, die scheinen nach außen immer eine sehr, sehr frohe Natur zu sein, auf der ersten Oberfläche. So, aber das ist ganz, ganz oft halt auch nur ein Schutzpanzer, damit die Leute halt nicht merken, wie schlecht sein eigentlich geht. Und gewaltfreie Kommunikation öffnet da halt eigentlich die Tür, mit den Leuten, mit dem Inneren der Leute auch irgendwie ins Gespräch zu kommen, damit die sich auch öffnen können und auch das Gefühl haben, gehört zu werden.
Und jetzt könnte man auch denken, das ist ja jetzt erstmal vielleicht was für Privates, aber fürs Arbeitsumfeld nicht. Aber ein ganz klassisches Beispiel wäre sowas wie, ich gehe mal hier durch, also Beobachtungen zu einem Mitarbeiter, sag mal, oder ich beobachte, dass du seit einigen Wochen dich regelmäßig 1 bis 2 Tage die Woche krank meldest. Bei mir löst das großes Unbehagen aus, da ich mir Sorgen mache um dich, da ich befürchte auch, dass mit dir was Stärkeres sein könnte, und ich weiß einfach nicht Bescheid. Meine Bitte wäre, dass du vielleicht, wenn du magst, mir mitteilst, was los ist und was wir für dich tun können, damit es für dich einfacher ist. Und das ist dann schon Bitte um Bedürfnis ein bisschen vereint. Also als deine Führungskraft wüsste ich gerne, was los ist und wie ich dir helfen kann. Also da ist ja erstmal ein Verständnis dahinter. Und dadurch, dass die Beschreibung versucht, wie so eine Kamera zu wirken, ist die auch erstmal nicht wertend. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach gestrickt, aber ich bin auf so viele Leute schon getroffen, wo ich das Gefühl hatte, die brauchten nur einmal jemanden, der denen ordentlich zugehört hat, einfach mal die Klappe gehalten, einfach ein paar Fragen gestellt hat. Und dann waren viele Sachen plötzlich lösbar und angehbar. Oder da war erstmal die Luft aus den Bauchschmerzen rausgelassen. Ja, und Probleme blähen sich ja auch auf, wenn sie nicht angegangen werden. Also ich glaube, das ist, ich will mich hier gar nicht im Kreis drehen, kommunikativ. Ich möchte nur sagen, es sind häufig dieselben Stellschrauben, die wir auf andere Arten und Weisen hier angehen können.
Und das Schöne an der gewaltfreien Kommunikation ist schon, wie du es beschrieben hast, dass du es halt überall anwenden kannst. Also kannst es in Liebesbeziehungen, in Freundesbeziehungen, in Arbeitsbeziehungen anwenden, weil überall ähnliche Konflikte halt auftreten. Ne? Wenn ich das Beispiel von gerade nehme, kannst du auch einen Chef sein, der sagt, hey, du bist jetzt schon wieder 2 Tage krank, weiß nicht, was das die Firma kostet. So, das wäre die wenig gewaltfreie Variante zu der Variante, die du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das löst auf der anderen Seite ein ganz anderes Gefühl aus, als die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass man vielleicht die eigene Emotion erstmal rausbremsen muss, die ja vielleicht auch gut sein kann, weil der Chef halt sagt, hey, es kostet halt Geld, aber das wird halt im Zweifel den Konflikt halt nicht lösen oder das Problem an der Stelle. Und dann ist es ganz wichtig, erstmal den anderen zuzuhören und sich in die anderen hineinzuversetzen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, um was geht's denn halt eigentlich und nicht einfach nur draufzuhauen, weil das ist in der Regel die schlechteste Variante, die du wählen kannst.
Und das Absurde ist ja, sinnvoll mit Menschen umzugehen, ist ja dann auch wieder die wirtschaftlichste Variante. Also ich glaube, es war Henry Ford, der mal bei seinen Mitarbeitern, also der gesagt hat, die beste Möglichkeit, bei meinen Gehältern Geld einzusparen, war, die Gehälter aller meiner Mitarbeiter zu verdoppeln, weil ich dadurch die Leute bekommen habe, die halt wirklich Leistung bringen. So ist es halt auch hier kontraintuitiv vielleicht. Aber wenn ich eine Person anzähle, weil die zu oft krank ist, weil das die einzige Möglichkeit ist, die ich sehe, und dann kündigt die und meldet sich womöglich noch 6 Wochen krank wegen Mobbing auf dem Arbeitsplatz, was ja auch wirklich passiert, ne? Also sowohl das Mobbing als auch das Krankmelden gewinnt ja keiner. Ne? Habe ich eine Arbeitsstelle verloren, muss ich mal ein neues einstellen, das kostet erstmal wieder 1 bis 3 Monate plus Einarbeitungszeit. Das sind alles Sachen, die hier halt einfach mit reinspielen. Und ich glaube, keiner möchte unbedingt, dass man jetzt irgendwie zum Engel wird. Und man muss sich auch selbst nicht zurücknehmen in der Kommunikation. Man muss sich auch nicht ausbeuten lassen. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, hier adressatengerecht zu formulieren. Und da ist ein vorsichtiger Einstieg meistens einfacher.
Weil es, glaube ich, auch das ist, was sich jeder von uns wünschen würde, wenn wir ein Problem haben. Man kennt das vielleicht auch von uns. Also wir hatten mal eine Situation, dass ein Kunde nicht zum Termin erschienen ist und der Berater war richtig, richtig sauer. Ich habe gestern noch mit dem geschrieben und so ein Arschloch, der hat nicht abgesagt. Ne, ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen bewusst, ganz so schlimm war es nicht. Und dann stellt sich heraus, der Kunde hatte auf dem Weg zum Termin einen Autounfall, ist dabei gestorben.
Fuck.
Also, das ist, glaube ich, die Worst-Case-Variante, die da passieren kann. Und auf einmal drehte sich die Gefühlswelt des Beraters komplett einmal um, als diese Information halt kam. Und das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber ich glaube, das symbolisiert halt auch, dass wir nie wissen, was auf der anderen Seite halt ist. So, und wir uns da erstmal selbst einfangen sollten, um zu verstehen, okay, wir sind nicht immer die wichtigste Person für den anderen. Vielleicht ist auch die Arbeit nicht immer das Wichtigste gerade für den anderen, weil es gibt Situationen im Leben, wo andere Sachen eine höhere Priorität genießen. Das kann eine Krankheit eines Familienangehörigen sein, ein Todesfall. Das kann weiß Gott was sein, was gerade eine höhere Priorität genießt. Und wir wissen das nicht immer, weil wir halt nicht in die anderen reingucken können. Und dann hilft uns die gewaltfreie Kommunikation, da einfach die Tür aufzumachen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe da halt was festgestellt und ich würde gern symbolisch dir jetzt die Tür öffnen, damit wir drüber reden können und ich halt auch verstehe, was überhaupt bei dir los ist.
Ja, das war jetzt ein sehr, sehr drastisches Beispiel. Vielleicht zum Ende nur noch ein kleiner Hinweis. Wir bewerten bei uns selbst meistens anhand des Kontextes. Ja, also ich habe eine schlechte Note geschrieben, weil mein Mathelehrer doof zu mir war. Ich bin zu spät gekommen, weil die Bahnen alle ausgefahren sind. Ich habe heute Eis zum Abendessen um 22 Uhr gegessen, weil ich vorher nicht zum Essen gekommen war und ich wieder richtig Bock auf Eiscreme hatte. Wohingegen wir andere Menschen tendenziell eher nach Eigenschaften sortieren. Die Person ist immer zu spät. Die Person futtert zu viel. Ähnliche Sachen. Und da gibt es ja auch gute Gründe für, weil unser Kopf möchte ja Energie sparen. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit im Energiesparmodus unterwegs, weil also unser Körper ist ja darauf gepolt, zu überleben und nicht irgendwie zu genießen oder komplett alles auszureizen. Das ist, glaube ich, hier an der Stelle einfach nur insofern wichtig, dass wir das nicht vergessen. Also je mehr wir Kontexte mit einbeziehen bei anderen Leuten, umso hilfreicher kann es sein. Dabei dürfen wir aber natürlich auch nicht über Bord gehen. Also das darf nicht zu einer Entschuldigung führen, aber vielleicht zu einem Verständnis dahinter.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Schlusssatz.
In dem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht und Wochenende potenziell oder Wochenstart, je nachdem, wo ihr gerade steckt. Wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid. Und ich darf an der Stelle einfach jetzt schon mal vielen Dank sagen und bis dahin.
Und von mir noch mal kleine Antwort, wenn ihr selbst Themen habt, wo ihr sagt, das wäre vielleicht mal spannend, dass wir darüber reden, lasst uns doch gerne auch eine Nachricht zukommen und dann ziehen wir das durchaus in Betracht, auch über eure Themen zu reden. Bis dahin, euch eine angenehme Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
Oh.